Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Freitag, den 8. September. Meine Damen und Herren, heute mit den folgenden Themen. Die G20-Staaten kämpfen gegen die tödliche Gefahr von Antibiotikaresistenzen. Und wer nimmt die Pharmaindustrie in die Pflicht? Dann...
Das ist aber zwei Töne, die sich abwechseln. Also dann macht es so ein bisschen wie... Und sonst ist es einfach so ein konstanter Pfeifton, relativ hoch eigentlich.
Geschätzte 5-10% der Bevölkerung leiden unter Tinnitus. Ein betroffener Musiker und ein Fachmann geben Auskunft über den Umgang mit den ständigen Störgeräuschen. Und Kampf gegen Linksextremismus in Deutschland, der Radioblog über blindwütigen Tatendrang und andere Maßlosigkeiten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen und die hat Wilma Rall für uns auf Lager.
Berner Regierungsräte dürfen künftig nicht mehr in Verwaltungsräten sitzen. Damit will der Kanton mögliche Interessenskonflikte vermeiden. Bisher saß SP-Regierungsrätin Barbara Egge in den Verwaltungsräten von BKW und BLS. Wenn sie nach Ende Legislatur zurücktritt, werden keine RegierungsrätInnen nachrücken. Laut Egger will die Regierung die Verwaltungsratssitze des Kantons Bern noch dieses Jahr neu verteilen. Sie selber stehe aber nicht zur Verfügung, wie sie der Berner Zeitung sagte. Ob die Stadt Bern mitzieht und auch hier die Regierungsmitglieder aus den Verwaltungsräten austreten, ist laut Bund offen. Katalonien darf nicht offiziell über die Unabhängigkeit abstimmen. Gestern hat das spanische Verfassungsgericht ein entsprechendes Gesetz gestoppt. Es sei ungültig, so das Gericht. Verabschiedet hat das Gesetz für das Unabhängigkeitsreferendum das katalanische Parlament und nicht das spanische. Deshalb will die spanische Justiz nun gegen katalanische Politiker vorgehen. Wie spanische Medien vermelden, wird ihnen Verfassungsbruch vorgeworfen, Ungehorsam und Amtsmissbrauch. Die Sicherheitskräfte wurden angewiesen, jegliche Aktionen zu stoppen zur Vorbereitung des Referendums. Der mittlere amerikanische Kontinent wird von Naturkatastrophen erschüttert. Im Süden Mexikos forderte ein schweres Erdbeben mehrere Tote. Es wurde eine Tsunami-Warnung rausgegeben. Weiter südlich hat Hurrikan Irma eine Schneise der Verwüstung durch die Karibik gezogen. Mindestens 10 Menschen starben. Mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Stundenkilometern ist es laut SRF der zweitstärkste Hurrikan seit der Messung. Nun steuert Irma auf die Südküste Floridas zu. Hunderttausende Menschen werden evakuiert, Atomkraftwerke abgestellt. Die offizielle Hurrikansaison dauert noch bis Ende November. Und damit zum Wetter hier. Das Wochenende beginnt grau in grau mit Regen bei 17 Grad. Am Sonntagmorgen ist es noch bedeckt, am Nachmittag gibt es wieder mehr Sonne bei maximal 18 Grad.
Rabe Info.
Als schleichende Katastrophe bezeichnet der deutsche Gesundheitsminister die weltweit zunehmende Resistenz gegen Antibiotika. Immer öfters enden einfachste Entzündungen nämlich tödlich, weil keine Antibiotika mehr nützen. Diese tödliche Gefahr beschäftigt aktuell auch die G20, die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, die sich notabene kaum je mit Gesundheitspolitik befassen. Die G20 haben sich verpflichtet, den Kampf gegen Antibiotikaresistenzen voranzutreiben. Anfang dieser Woche folgte in Berlin nun der erste konkrete Akt. Über 56 Millionen Euro wurden gesprochen für die Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika. Schön und gut, aber Ein wichtiger Faktor für die zunehmende Antibiotikaresistenz wird standhaft ignoriert. Die Rolle der Pharmaindustrie. Wilmar All berichtet.
Auch die Pharmaindustrie ist mitverantwortlich, dass ihre eigenen Medikamente versagen, dass immer mehr Antibiotika wirkungslos sind. Das zeigte die Reportage «Der unsichtbare Feind», eine Gemeinschaftsproduktion von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Ihre fundierten Recherchen brachte das JournalistInnen-Team in die indische Stadt Hyderabad, ein wichtiges Zentrum der weltweiten Antibiotikaproduktion. In den Gewässern rund um die Fabriken haben sie Proben gesammelt und in Deutschland untersuchen lassen. Fazit: In den Gewässern rund um die Fabriken gibt es nicht nur Unmengen von Antibiotika, sondern auch Unmengen von multiresistenten Bakterien. In der Reportage meint der Infektionsmediziner Christoph Lübbert im Gespräch mit der Journalistin:
Wir finden sie im Waschbecken eines Imbissstandes, wir finden sie auf der Herrentoilette des Stadtparks, wir finden sie im Stadtpark selber, wir finden sie im Oberflächenwasser eines großen Krankenhauses in Hyderabad und wir finden sie in extremster Form in dem Musi River.
Ja, Sie sagten, der Musi River, da ist es noch am ehesten wahrscheinlich gewesen, weil da so viel zusammenkommt. Wir haben ja ganz viele Proben direkt an den Fabriken genommen.
Das zum Beispiel wirklich in diesen Abflüssen aus den Fabriken, die wir untersucht haben, dass es da auch so dramatisch ist, das hätten wir nie so erwartet. Das ist wirklich offensichtlich viel, viel schlimmer schon, als man bisher annehmen musste.
Viel schlimmer als die schlimmsten Erwartungen, so das Fazit des Infektionsmediziners Christoph Lübbert im Mai dieses Jahres. Trotzdem sucht man weiterhin vergebens nach politischen Vorstößen, die die Pharmaindustrie stärker in die Pflicht nehmen. Nicht in der Erklärung der G20-Gesundheitsminister und nicht im EU-Aktionsplan. Und auch nicht in der Schweiz, kritisiert Martin Forter, Geschäftsleiter der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz.
Wenn man die Antibiotika-Strategie des Bundes nimmt, dann spielt dort die Produktion keine Rolle. Aber die Produktion sollte eben schon sauber ablaufen. Es hat keinen Sinn, Antibiotika zu produzieren, wenn man bei dieser Produktion gleich noch die Resistenzen der Bakterien mitzüchtet. Das ist ein Widerspruch in sich selber.
Die nationale Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz, die Martin Forter erwähnt, konzentriert sich vorwiegend auf die bekannten Probleme. Zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen will der Bund mehr in Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika investieren und er will den übermäßigen und unsachgemäßen Antibiotikaeinsatz vermindern, vor allem in der Tierhaltung, aber auch in der Humanmedizin. Den Produktionsbedingungen von Antibiotika widmet der 78-seitige Aktionsplan knapp eine Seite und fokussiert hier insbesondere auf Institutionen und Betriebe in der Schweiz. Der Großteil der Antibiotika aber stammt weder aus der Schweiz noch aus Europa, sondern eben aus Asien. Und genau darum fordert der Verein Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz strengere Bestimmungen bei der Zulassung von Antibiotika.
Bei der heutigen Zulassung von Antibiotika spielen Umweltbedingungen keine Rolle. Es geht bei diesen Beurteilungen immer nur um die Wirkstoffe, aber es geht nie um Umweltbedingungen, die bei einer solchen Produktion herrschen. Und von daher muss man eigentlich diese bekannten Inspektionen ergänzen. Man sollte dort hinzufügen, dass eben auch verbindliche Umweltstandards eingehalten werden, so wie heute verbindliche Qualitätsstandards eingehalten werden müssen.
Die Pharmafirmen sollen also nachweisen müssen, dass sie ihre Antibiotika umweltkonform produzieren, bevor sie eine Zulassung erhalten, so die Forderung des Vereins Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Das würde unter anderem auch den Schweizer Pharmakonzern Novartis betreffen, beziehungsweise dessen Tochterunternehmen, der Generika-Hersteller Sandoz. Auf unsere Nachfrage, wo denn Sandoz seine Antibiotika produziere, antwortete die Kommunikationsabteilung von Novartis International schriftlich:
Der überwiegende Teil unserer antibiotischen Wirkstoffe und Produkte wird an unseren europäischen Standorten in Österreich und Slowenien produziert. In Indien haben wir zwei Produktionsstandorte in Kalwe und Mahad, dort werden aber keine Antibiotika hergestellt.
In Indien, dort wo NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung für ihre Reportage recherchiert haben, hat Sondo also keine eigenen Produktionsstandorte für Antibiotika. Ob sie Grundstoffe für die Antibiotikaherstellung von indischen Partnerfirmen beziehen, diese Frage bleibt unbeantwortet. Sondo ist zwar eine Partnerfirma von MSN Laboratories, dessen Produktionsbedingungen in der Reportage harsch kritisiert wurden. Aber auf die Nachfrage, ob Sondo von MSN Laboratories auch Grundstoffe für die Antibiotikaherstellung beziehe, schrieb Novartis International:
Details zu unserer Lieferkette sind vertraulich. Wir kommentieren unsere Lieferantenbeziehungen nicht.
Auf unserer Homepage info.rabe.ch gibt es weiterführende Links zur nationalen Strategie Antibiotikaresistenzen Schweiz und zur Reportage «Der unsichtbare Feind – tödliche Supererreger aus Pharmafabriken» von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung.
Rabe Info.
Die Rolle der Pharmaindustrie in Bezug auf die voranschreitende Antibiotikaresistenz ist das eine. Das andere ist die gesellschaftliche Entwicklung, dass beim kleinsten Ziepen und Ziehen gleich nach Pillen und Pülverchen gegriffen wird. Für jedes Problem, sei es noch so klein, das passende Antibiotika. Dieses Phänomen greift auch Taylor D. auf, der amerikanische Musiker, in seinem Antibiotics-Song.
CAB curve 304. Go amongst and blew it through to be sure. When the nuts come from Legionella, level fluxes in should sort ya, and should you see.
Benzol, penicillin, plus metronidazole or co-amoxiclav.
CDI, as mild as can be. Metronidazole's the one for me. When CDI gets real bad, vancomycin should be in your hand. Cipro for shigellosis. Amoxicillin for cholangitis. Salmonella, Ella, Ella, hey, hey. Ciprofloxacin all day.
Some metro in your belly. Rabe-Info.
Zurzeit ist das Musikfestival Bern in vollem Gange. Seit Mittwoch gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt Konzerte unterschiedlichster Art zu hören. Einzige Gemeinsamkeit dieser Konzerte, sie alle haben einen direkten oder indirekten Bezug zu einem Irrlicht, denn so lautet das Oberthema des Musikfestival Bern. Die musikalischen Irrlichter dürften das Publikum erfreuen. Es gibt aber auch klangliche Irrlichter, welche so gar keine Freude bereiten. Schätzungsweise 5-10% der Bevölkerung leidet am Tinnitus, also einem ständigen Pfeifen oder Rauschen in den Ohren. Ein Fachmann und ein Betroffener geben Auskunft. Musik ist etwas Wunderbares, etwas, was Seelen und Herz berührt. Musik kann aber auch eine andere Seite haben. Wenn Musik zu laut ist, dann kann es zu Hörschäden kommen.
Es sind zwei verschiedene, auf beiden Ohren sind sie verschieden. Rechts ist ein bisschen tiefer, ich habe so wie das Gefühl, links ist so ein bisschen weiter hinten, rechts ist ein bisschen präsenter. Wenn er stärker wird, dann das sind aber zwei Töne, die sich abwechseln. Also dann macht es so ein bisschen wie ui, 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 ui. Und sonst ist es einfach so ein konstanter Pfeifton, relativ hoch eigentlich.
Der Simon Petermann hat Tinnitus. Was das genau ist, das erklärt Peter Schönenberger. Er ist Arzt und hat in Baub eine Beratungsstelle für Musikermedizin.
Ein Tinnitus ist ein Signal, das entsteht, das irgendwo im Hörsystem entstehen kann, das einem darauf aufmerksam macht, dass etwas nicht in der Ordnung ist. Also Lärm im System liest man manchmal als Stichwort zu dem.
Lärm im System, wie es der Fachmann hier beschrieben hat, kann verschiedene Formen haben. Die einen hören es als Pfeifen, bei anderen ist es ein pulsierender Ton. Bei wieder anderen Rauschen. Und manchmal können auch mehrere Formen gleichzeitig auftreten. Für jemanden ohne Tinnitus tönt die Morgenstimmung aus Peer Gynt so. Für jemanden mit Tinnitus unter Umständen so. Simon Petermann ist Musiker. Er spielt Posaune in mehreren Bands. Erste Erfahrungen mit Tinnitus hat er aber in einem komplett anderen Umfeld gemacht.
Die erste Erinnerung an Tinnitus ist eigentlich nach dem SCB-Match, wenn hinten dran irgendwie 15'000 Leute mir in die Ohren gemögt haben. Aber das ist schon lange her. Und nachher habe ich gewusst, ja, so ein Pfeifen ist immer wieder da, halt nach dem Ausgang, wie man es so kennt. Und als Musiker ist man dem immer wieder ausgesetzt. Gerade als Posaunist, wenn wir Big Band hocken vor der Trompete, dann hatte ich es regelmässig. Ich habe etwa 15 Jahre lang, 2-3 Mal pro Woche, bin ich in einer Big Band gehockt. Und dann ist halt die Lärmbelastung schon sehr hoch.
Genaue Zahlen, wie viele Leute von Tinnitus betroffen sind, gibt es nicht. Der Dr. Schönenberger schätzt, dass es etwa 5-10% der Gesamtbevölkerung sind. Vor ein paar Jahren hat Suva Musiker und Musikerinnen vom Zürcher Kammerorchester untersucht und hat herausgefunden, dass ziemlich viele von denen schwerhörig sind. Für die Zuschauer klingt so ein Orchester vielleicht nicht wahnsinnig laut, wenn man aber selber mit drinnen sitzt, dann sieht die Sache anders aus.
Wie das so ist, als Posaunist vor einer Trompeten-Section, das kann ich vielleicht auch noch beschreiben, oder? Dann weiss man so, dort, die Stelle, die ist hure laut. Dort steht das Dreifach fortissimo. Und in dem Moment ist es einfach so laut, dass, ja, es wird Adrenalin ausgeschüttet. Und der einzige Grund, wieso dass man nicht aufsteht und wegrennt, ist, weil man sieht, gut, 2 Tage später kommt das Piano, oder? Und darum haltet man es aus in dem Moment.
Dass man Tinnitus bekommen kann, wenn man mit in einem Orchester drinnen und dann jemand auch noch gerade vor der Posaune hockt, das leuchtet einem noch schnell mal ein. Orchestermusiker sind aber bei weitem nicht die Einzigen, die mit Hörschäden rechnen müssen, sagt der Dr. Schönenberger.
Natürlich sind Orchestermusik häufig ausgesetzt gegenüber anderen Instrumenten, die in der Nähe sitzen. Vor allem, wenn die Schau noch intensiviert wird, bei einem Orchester, wo in einem Orchester graben, in einem Theater muss spielen und dort umso lauter muss spielen. Aber es ist auch so, dass erstaunlich ist, wie hohe Lärmpegel oder Klangpegel erreicht werden durch Instrumente, die die Leute solo spielen. Also es ist ohne weiteres denkbar, dass ein Violinist oder eine Violinistin an ihrem eigenen Ohr von ihrer eigenen Geigen oder hörschädigenden Lärm kann erzeugen, was er natürlich nur dadurch schützt, dass sie das nicht 8 Stunden pro Tag macht.
Höhere Lärmbelastungen, zum Beispiel in der Disco, im Orchestergraben oder auf einer Baustelle, können ja Auslöser sein für Tinnitus. Wenn es der eine überkommt, heisst es aber noch lange nicht, dass es der andere auch überkommt. In Untersuchungen habe ich herausgefunden, dass die eigene Einstellung zur Lärmsituation eine grosse Rolle spielt, sagt Dr. Schönenberger. Offenbar kommt es also darauf an, wie man in einer bestimmten Situation psychisch und seelisch gerade unterwegs ist. Simon Petermann, der ja nicht nur Tinnitus hat, sondern bei einem Hörsturz für kurze Zeit sogar das ganze Gehör verloren hat, bestätigen das.
Inzwischen ist es so wie ein Monitor, der mir anzeigt, wie bin ich im Moment unterwegs, bin ich eher ausgeruht, habe ich sehr viel zu tun. Also der Hörsturz, der ist auch nicht irgendwie von einem lauten Ereignis gekommen, nicht irgendwie ein Knall oder so, sondern es ist gesehen, ich habe einfach 4 Monate viel zu viel gebügelt und viel zu viel los gehabt.
Heilen kann ich mit Tinnitus nicht wirklich, sagt Dr. Schönenberger. Was man aber kann machen, sei sein Hirn zu trainieren.
Viele Empfehlungen haben damit zu tun, dass man eine Art Tinnitus möglichst nicht probiert wahrzunehmen. Weil wir lernen alle möglichen Sachen im Leben. Oder? Unser Hirn ist so konstruiert, dass wir über Wiederholung lernen. Das ist egal, ob es für Gitarre spielen ist oder ob es für ein französisches Wörtchen ist. Wenn wir die immer wiederholen, dann werden wir immer besser. Und das gilt für Schmerzen und gilt auch für Tinnitus. Wenn wir immer darauf achten und uns trainieren wahrzunehmen, dann wird das Hirn immer besser. Und darum ist die Gegenstrategie eigentlich möglichst das Relativieren und denken, das ist nicht so schlimm. Oder man tut es effektiv überdecken mit Plätscherbrunnen im Schlafzimmer oder immer ein bisschen Musik laufen oder so möglichst einfach nicht daran denken, dass das Hirn sich nicht trainiert, das wahrzunehmen.
Als Simon Petermann im 2012 einen Hörsturz hatte, hat er für ein Zeit auf seinem linken Ohr gar nichts oder nur sehr eingeschränkt gehört. Er sei dann fast ein halbes Jahr krankgeschrieben als Musiker. Mittlerweile gehört er zwar wieder auf beiden Ohren, sein Tinnitus, der ist ihm allerdings geblieben.
Einfach, wenn viel läuft, dann ist er lauter. Und das heisst, jetzt habe ich letzte Nacht auch gerade schlecht geschlafen, dann ist er einfach nachher auch lauter. Und jetzt muss ich schauen, dass ich die Woche mal früh ins Bett gehe. Und ein paar Mal nacheinander früh ins Bett gehen oder mal einen Abend einfach auf dem Sofa verbringen und ein bisschen lesen. Und also ausruhen, das ist das, was hilft. Und dann gibt es eben die Momente, wo ich das Gefühl habe, hey, jetzt ist er praktisch weg.
Der Simon Petermann hat gelernt, mit seinem Tinnitus umzugehen. Wenn er in einer Big Band vor der Trompete hockt, dann habe er mittlerweile immer Stöpsel in den Ohren. Das tut ihn zwar indirekt beeinträchtigen, weil man natürlich die neben ihm stehen, nicht mehr so genau höre. Beim Spielen von seinem eigenen Instrument hat es aber keinen Einfluss. Schwein gehabt. Und das könnte ja anders sein, sagt Dr. Schönenberger.
Also es stört natürlich einfach durch, dass es vorhanden ist, oder wenn es Geräusch ist. Und was natürlich sehr wichtig ist, ob es verbunden ist mit Hörminderung auch und ob es verbunden ist mit Tonhöhenverzerrungen. Also da hatte ich schon mit Sängern zu tun, die einfach Tonhöhen also nicht so gut haben gehört und Tonhöhen nicht korrekt haben wahrgenommen. Und da ist mal ein Sänger verkauft.
Im schlimmsten Fall können Tinnitus und Schwerhörigkeit bei Musikern und Musikerinnen dazu führen, dass sie ihren Job nicht mehr machen können. Das Einzige, was hilft, ist Vorbeugen und sein Gehör schützen. Und das ist nicht nur bei Musikern so, sondern bei uns allen. Es lohnt sich, weil wenn es dann nur noch so tönt, dann ist es richtig lästig. Musiker Simon Petermann und Arzt Peter Schönenberger haben Auskunft gegeben über Tinnitus. Weitere Informationen und Links, wo sich Betroffene Informationen und Hilfe holen können, gibt's auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info Radioblog.
Seit den Vorbereitungen zum G20-Gipfel in Hamburg ist der Linksextremismus in Deutschland wieder in aller Munde. Nein, es geht dabei nicht um Terroranschläge oder Entführungen wie zu Zeiten von RAF und Co. Es geht um Menschen, die Steine schmeißen oder einen Molotow-Cocktail anzünden. Es geht um Menschen, die autonome Kulturzentren besuchen oder Artikel schreiben. Folgt man den deutschen Medienberichten der letzten Woche, könnte man meinen, es braue sich da eine Gefahr zusammen, die den deutschen Staat in seinen Grundfesten zu erschüttern drohe. Überall Linksextremismus, soweit das Auge reicht. Oder wird hier durch eine schwarz-rote Brille geschaut? Dieser Frage geht Wilmar All heute im Radioblog auf den Grund, unserer akustischen Kolumne.
Muss ein Polizeibeamter einen Flaschenwurf auf sich zulassen, weil er ja ein Bullenschwein ist?
Gegenfrage. Darf ein Richter ein Urteil so begründen? Er darf, der Hamburger Amtsrichter, und er darf dem 21-jährigen Niederländer über 2,5 Jahre Haft aufbrummen, weil der an den G20-Protesten PolizistInnen mit 2 Flaschen bewarf. Das macht 15 Monate pro Flasche. Vorbestraft war der Junge nicht, aber vielleicht hatte ihn ja links unten in die Media zu seinen linksextremistischen Taten angestachelt. Diese Gefahr ist nun de Maizière sei Dank ebenfalls gebannt. Die Seite ist gesperrt.
Wir gehen konsequent gegen linksextremistische Hetze im Internet vor.
Ja, Innenminister de Maizière hat die Probleme Deutschlands messerscharf erkannt. Zumindest, falls er aktuellere Zahlen hat als die auf der Homepage des deutschen Verfassungsschutzes. Dort steht, 2015 gab es rund 5.600 linksextremistische Straftaten, Tendenz sinkend. Und dort steht auch, im gleichen Jahr gab es rund 22.000 rechtsextremistische Straftaten, Tendenz steigend. Aber eben, diese Statistik ist vielleicht längst veraltet. De Maizière muss es ja wissen, er hat ja einen direkten Draht zum deutschen Verfassungsschutz. Und wie gut sich der deutsche Verfassungsschutz mit Extremismus auskennt, das zeigt ja aktuell auch der NSU-Prozess in München.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist durch den Weltbericht in den Verdacht geraten, es könnte den Aufenthaltsort der untergetauchten Rechtsextremisten Mundlos, Bönhardt und damit auch Beate Zschäpe erfahren haben.
Der Thüringer Verfassungsschutz soll kurz nach dem Abtauchen der 3 mutmaßlichen NSU-Terroristen 1998 Geld an das Trio in den Untergrund geschickt haben. Das sagte der frühere Verfassungsschutz-V-Mann und damalige Kopf des rechtsextremen Thüringer Heimatschutzes Tino Brandt als Zeuge im Münchner NSU-Prozess.
Nebenklagevertreter im NSU-Prozess haben schwere Vorwürfe gegen den Verfassungsschutz in Brandenburg erhoben. Die Behörde soll demnach 1998 die Festnahme von Zschäpe, Mundlos und Bönhardt verhindert haben.
Oi, was für infame Unterstellungen. Der Verfassungsschutz weiß schon, was er macht. Das wusste er schon bei der rechtsextremen Partei NPD. Er war so dicht dran, dass das erste Verbotsverfahren deshalb gescheitert ist. Man kann ja nicht eine rechtsextreme Partei verbieten, wenn dort V-Männer vom Verfassungsschutz federführend verfassungswidrige Dinge tun. Aber ja, ich drifte ab. Bleiben wir bei aktuellen Tatsachen.
Nach dem Großeinsatz beim G20-Gipfel in Hamburg wird gegen 95 Polizisten wegen möglicher Straftaten intern ermittelt. 78 Verfahren wegen Körperverletzung im Amt, 7 wegen Nötigung, 3 wegen Strafvereitelung im Amt.
Uff, da bin ich aber froh, schaffte Nordrhein-Westfalen kurz nach dem G20-Gipfel die Kennzeichnungspflicht für PolizistInnen wieder ab. Denn die Polizei verdient unser Vertrauen. so wie die Justiz unser Vertrauen verdient, wenn sie einen Flaschenwerfer zu 2,5 Jahre Haft verurteilt und die Behörden unser Vertrauen verdienen, wenn sie autonome Kulturzentren durchwühlen, wahllos Infrastruktur beschlagnahmen und Falschaussagen über angebliche Waffenfunde machen. Das weckt Vertrauen. Ich hoffe nur, dass sie ob all dem blindwütigen Tatendrang das linke Auge nicht dermaßen weit aufreißen, dass sie das Rechte dafür ganz, ganz fest zudrücken müssen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Freitag, den 8. September. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es am Montag. Dann starten wir mit einer Serie zu indigenen Völkern, schauen bei einem Laden vorbei, der nach dem Zero-Waste-Prinzip funktioniert, und beleuchten in einem Special die baldige Abstimmung zur Ernährungssicherheit. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar Al. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und habt vor allem Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.